Jesus, du bist hier und du bist genug. Das ist so ein schöner Gedanke. Lass ihn in unseren Herzen einfach immer wieder neue Realität werden. Du bist hier und du bist genug. Alles, was uns bewegt, kann abfallen. Was uns Sorgen und Angst macht, kann wegfallen. Du bist hier. Du bist genug. Du bist die Lösung für alles, was wir haben und sind und brauchen. Auch heute Morgen, wenn du uns jetzt mit deinem Wort beschenkst, dann ist das so eine herrliche Sache, denn du bist das Wort des Logos. Sprich zu uns. Öffne unser Herzen für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Damit wir verändert werden in dein Bild, damit wir deine Liebe spüren und neu gestärkt und mit dir in diese kommende Woche wieder hineingehen. Vielen Dank. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Die Woche so Mittwoch, Donnerstag oder so, habe ich mir überlegt, oh Mann, am Sonntag soll es regnen, wie soll ich denn die Leute da begrüßen? Ich freue mich ja auf Regen. Das ist tatsächlich so, ja, weil es ist eigentlich viel zu trocken. Ja, und wir brauchen den Regen. Und dann heute Morgen schaue ich in die Wetter-App und denke, oh nee, jetzt kommt die Sonne auch noch. Jetzt, ja, Halleluja, also okay, gut. Also alle die, die das brauchen, Vitamin, irgendwas, D, glaube ich, ist es oder so, ja, seid gesegnet mit diesem Vitamin und mit der Sonne und allem drum und dran. Und jetzt kann sie auch unser Herz ein bisschen aufmachen. Ja, ich möchte heute Morgen mit einer kurzen Geschichte mal einsteigen. Von einem kleinen Jungen. Du, Papa, so eine kleine Hand fasst dem Vater ins Gesicht. Der hat seine Augen aufgeschlagen, guckt ganz automatisch auf die Uhr im Schlafzimmer. Boah, 2.45 Uhr nachts. Puh. Ja, Andi, ich muss auf die Toilette. Andi war zu der Zeit gerade 6 Jahre alt. Ah, schön, Andi, dass du mir Bescheid sagst. Geh einfach. Die Toilette befand sich auf der anderen Seite des Hauses, am Ende eines dunklen Flures. Und wenn man 6 Jahre alt ist, dann scheint so ein Flur 5 Kilometer lang zu sein. Und dann hat er natürlich unzählige Nischen und da können sich Monster verbergen und wilde Tiere und die warten nur auf kleine Jungs. Ja, das ist einfach so. Also Andi schlurft brav aus seinem auf dem Schlafzimmer, macht ein paar Schritte in den Flur und dann merkt er, oh, der Flur wird ja dunkler. Was war das für ein Geräusch? War da nicht ein Schatten? Hat sich da nicht irgendwas bewegt? Er dreht schnell um. Und schon nähert sich das Geräusch dieser kleinen Füße wieder dem Bett des Vaters. Du, Papa? Ja, Andi, warum kommst du nicht mit? Vielen Dank für die Einladung, aber ich bin müde. Geh einfach, lass dich von mir nicht abhalten. Schlurf, schlurf, stopp, umdrehen, zurückschlurfen. Du, Papa? Ja, Andi, ich glaube, dass du mitkommen solltest. Hast du Angst? Nein, 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 ich habe keine Angst, nein, nein. Ich will einfach, dass du mitkommst, nur, dass du mit mir den Gang runterläufst. Na gut. Also steigt der Papa aus dem Bett und die beiden gehen gemeinsam durch den Flur. Soweit diese kurze Geschichte. Ich weiß nicht, was so in deinem Leben vielleicht gerade der dunkle Flur ist, durch den du gehen musst. Vielleicht bahnen sich berufliche Veränderungen an, kann ja sein. Wenn du dich dabei richtig entscheidest, dann erfüllen sich alle Erwartungen. Wenn du aber falsch entscheidest, boah, dann können vielleicht deine ganzen Ersparnisse weg sein, vielleicht das Auto, das Haus, was auch immer. Vielleicht steht dir ein Prozess bevor, vor Gericht. Vielleicht bedrückt dich der Gedanke, oh, die Kinder müssen bald aus dem Haus ausziehen, vielleicht wegen dem Studium oder sowas. Vielleicht musst du den dunklen Flur der Arbeitslosigkeit hinuntergehen oder den einer neuen medizinischen Behandlungsmethode, vielleicht ist es auch die Enttäuschung über die Familie, egal wie der Flur auch aussehen mag. Was könntest du in solchen Momenten mehr brauchen als alles andere? Ich denke einfach jemanden, der an deiner Seite steht, der mit dir geht. Manche von uns kennen sich im Fußball ein bisschen aus. Ja, wir Männer brauchen dieses Beispiel gerne aus dem Fußball. Ja. Und da gibt es manche Spieler, die sind überall auf dem Rasen unterwegs. Rasen wie wild, da auf dem Rasen rum. Und da kann man den Sprecher in seiner Kabine mal sagen hören, also der ist einfach überall auf dem Platz zu finden, dieser Spieler. Natürlich ist man nicht überall gleichzeitig, klar. Wenn man den Platz verlassen würde, sich eine Bratwurst kaufen, ich glaube, der würde nicht an der Würstchenbude arbeiten. Oder wenn man früher vom Stadion weggehen würde, würde er wahrscheinlich auch den Verkehr im Parksystem nicht regeln. Aber in dieser für Fußballer verständlichen Übertreibung drückt der Sprecher einfach aus, dieser Spieler deckt eine erstaunliche Fläche auf dem Rasen. Nun, was hat das mit unserem dunklen Flur zu tun? Ganz einfach. Ich möchte heute über einen für mich, einen der schönsten Wesenszüge Gottes sprechen. Man nennt diesen Wesenszug auch die Allgegenwart Gottes. Also die Tatsache, dass Gott nicht nur überall sein kann, so vielleicht oder so, sondern dass er überall ist. Und da werde ich jetzt nicht diese übertreibende Art des Sportmoderators verwenden, denn die Allgegenwart Gottes, das ist nicht nur so ein Bild für irgendeinen übereifrigen Gott, der überall auf der Welt herumheizt und wenn du ihn suchst, ist er doch nicht zu finden. Die Allgegenwart Gottes ist wörtlich zu verstehen. Egal, wo du dich befindest, Gott ist da. Egal durch welchen Flur du gerade gehst, egal wie lang er ist, wie dunkel er ist, wie furchteinflößend dieser Flur auch sein mag, Gott ist an deiner Seite. Und lasst es euch heute Morgen einfach mal so sagen. Manche denken ja allgegenwärtig, okay, weiß ich schon. Lass es dir einfach mal sagen. Denn es fällt vielen Menschen schwer, diese Tatsache anzunehmen, dass Gott da ist und auch zu leben. Also mit der Tatsache der Allwissenheit Gottes, da tut man sich leichter. Vielleicht liegt es daran, dass wir so im Zeitalter von Mikrochips leben und von Computern. Ja, da ist es viel eher vorstellbar, dass Gott alles weiß. Gibt ja auch schon sogenannte Supercomputer. Die soll mal in der Lage sein, fast das ganze Universum zu steuern. Also es ist schon irgendwie vorstellbar und auch akzeptabel, dass irgendjemand fähig ist, alles Wissen der Welt zu speichern. Aber das mit der Allgegenwart Gottes, mit der Aussage, Gott ist überall, da haben manche so ihre Schwierigkeiten. Das kriegt ja nicht mal ein Supercomputer hin, ja, dass er überall gleichzeitig ist. Also wenn wir an dieser Stelle weiterkommen wollen, dann müssen wir ein bisschen tiefer graben. Wir fragen uns, was bedeutet eigentlich genau Allgegenwart Gottes? Herr, du erforschst mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. In der Bibel ist zu lesen, dass Gott Geist ist. Das heißt zumindest, so allgemein gesehen, Gott lebt nicht in unserem begrenzten irdischen Raum. Er kann also überall sein. Wir wissen das von Geistern, die können überall sein. Allgegenwart Gottes heißt deshalb, dass Gott in jedem Bereich des Universums gleichzeitig sein kann. Und damit ist er nirgendwo mehr präsent als an dem Ort, an dem du dich gerade befindest. Oder mit anderen Worten gesagt, jeder, egal wo er sich in diesem Universum befindet, kann sagen, der Herr ist an diesem Ort. Das ist nicht nur eine billige Vorstellung. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto unterwegs bin, also egal in welchem Stau ich stehe, muss mich nicht aufregen, sagen, Mensch, Gott ist bei mir, das ist doch toll, Stau hin oder her. Oder egal zu welchem Ort ich fahre, ich kann das ruhig und gelassen tun, denn ich weiß, mein Gott ist hier, jetzt. Erinnert euch an diese 4 Astronauten von dieser Artemis-2-Mission da vor kurzem. Als sie den Mond umkreist haben, hintenrum, die waren von der Erde so weg wie niemand jemals zuvor. Und da konnten sie, ich weiß ja nicht, ob das Christen waren oder sind, also sie konnten sich bewusst oder unbewusst dieser Tatsache gewiss sein, Gott ist bei uns. Jetzt. Ob hinter dem Mond, ob hinter den Mauern eines Sitzungssaales, ob hinter der Türe unserer Wohnung, völlig egal. Gott ist da. Und dass dieses Wissen nicht nur so eine theologische Spitzfindigkeit ist, das werden wir schnell merken, wenn wir uns mal über die Folgen dieser Aussagen ein bisschen Gedanken machen. In meiner Kindheit zum Beispiel, bei uns wurde so eher der erhabene Gott betont. Also ich wusste, da oben wohnt einer, der sieht mich und der wird mich irgendwann mal für alles zur Rechenschaft ziehen, was ich so mache oder gemacht habe. Also ich musste lernen, ihm zu gehorchen, wenn das mit meinem Leben nicht irgendwann auch mal schief gehen sollte. Aber irgendwie hat mich das nicht befriedigt. Irgendwie nicht. Ich habe das vor allem dann gemerkt, wenn ich Lebensberichte von anderen Menschen gelesen habe. Da gab es zum Beispiel einen, der hat so geredet, als ob er mit Jesus gerade zusammen Mittag gegessen hätte. Immer wenn er Jesus erwähnt hat, dann schien das so, als ob er gerade von seinem besten Freund spricht. Man hat bei ihm den Eindruck, mit Jesus kann man spazieren gehen. Kann sich einfach mit ihm so unterhalten, locker, flockig. Und auf der anderen Seite wurde deutlich, der hatte gar keine flapsige oder irgendwie primitives Verhältnis zu Gott, sondern eine hohe und erhabene Meinung von Gott. Das hat man auch gemerkt. Und doch ist er mir in so einer familiären Weise mit Gott umgegangen. Das war schon spannend. Das war was, was ich mir damals gewünscht habe. Und dann ist er mal gefragt worden, wie kommt es eigentlich, dass du Jesus auf so eine persönliche Weise kennst? Und da hat er gesagt, für mich ist Jesus eben nicht nur einer, der meine Sünden vergibt und mich irgendwann mal zur Rechenschaft zieht, sondern er ist viel, viel mehr. Da hat er bei mir ins Schwarze getroffen. Also ich habe oft gebetet, dass Jesus Herr meines Lebens sein soll. Ja, das habe ich gemacht. Aber dass er mein Freund sein könnte, so wie Jesus auch in Johannes 15,15 das gesagt hat, das hatte ich damals noch nicht verstanden. Aber ist das nicht eine wirklich erstaunliche Nachricht des christlichen Glaubens? Gott existiert, das lehren auch andere Religionen. Laut Bibel glauben das sogar die Dämonen. Jakobus 2. Glaubst du, dass nur einer Gott ist, sagt Jakobus, ne? Habe ich vor kurzem mal gepredigt, ne? Die Teufel glauben es auch, ja? Die wissen das auch und ja, Gott existiert. Aber dass sich Gott eine leidenschaftliche Beziehung zu uns wünscht, zu diesen Menschen, die er geschaffen hat, das ist für mich erstaunlich. Für manche ist das vielleicht auf den ersten Blick gar nichts Besonderes, auch als Werner jetzt erzählt, sondern jetzt diese Dinge, die wir schon längst kennen und wissen. Aber ich kann dazu nur sagen, diese Tatsache verändert zunehmend mein Leben. Tatsächlich immer noch, obwohl ich jetzt nicht mehr so richtig der Jüngste bin. Es ist doch ein Unterschied, ob ich mit Gott nur religiös umgehe, ob ich nur eine Religion befolge, ob ich so ein paar Traditionen befolge, die sich andere ausgedacht haben, oder ob ich nur das tue, was man tut, damit irgendwie mein Ansehen heile bleibt und immer schön sonntags in den Gottesdienst gehen, damit die anderen zumindest denken, ich sei so ein richtig Guter. Ja. Oder ob ich Gott persönlich kennenlernen möchte, eine Beziehung aufbauen möchte, wie bei jeder guten Freundschaft. Was den christlichen Glauben einzigartig macht, das ist doch nicht, dass wir irgendwas Besseres sind als Christen. Gott bewahre uns vor dieser Sicht der Dinge, dass wir irgendwas Großartiges und Besseres wären. Was den christlichen Glauben einzigartig macht, das ist diese Erkenntnis, dass Gott nicht nur eine echte und leidenschaftliche Zuneigung zu jedem von uns hat, sondern dass er uns einlädt, diese Liebe unser Herz zu öffnen. aufrichtig zu erwidern. Wir haben was Wesentliches verstanden, wenn uns klar geworden ist, wir sind Wesen, die auf eine Beziehung ausgerichtet sind. Gott schuf uns Menschen zu einem Leben in Gemeinschaft mit anderen. Also wenn ich dann noch an unsere kleinen Kinder denke, sobald die so in die Schule gehen, dann geht's los. Dürfen wir unsere Freunde bei uns übernachten und so, da muss man zusammen sein, ja, abends das Bett miteinander teilen und was weiß ich was alles, ja. Ganz toll. Junge Erwachsene, wie lange sind sie oft ich war ja auch mal längere Zeit, ich wollte einfach keine. Also, ja, so war das damals halt, ja. Also die sind damit beschäftigt, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden, ja. Und nur wenige Dinge bringen ältere Menschen so ins Strahlen, wie wenn sie jemanden besucht. Das zeigt doch, dass wir mit allen Fasern unseres Seins auf Gemeinschaft angelegt sind. Wir brauchen das. Ja. Und dennoch müssen wir zugeben, dass auch unsere besten Freunde unsere Sehnsucht nach absoluter Freundschaft nicht erfüllen können. Und unsere Ehepartner können das übrigens auch nicht. Welch eine Enttäuschung. Diese Erkenntnis hat, muss ich zugeben, so einen bittersüßen Beigeschmack. Irgendwo realisieren wir, dass auch die besten Freunde nicht immer da sein können, dass mich auch alte Freunde mal verlassen und dass der verständnisvollste Freund nicht immer versteht, was ich gerade durchmache. Was ist das bloß für ein Gott, ja? Da hat er uns mit einer Sehnsucht nach tiefer Beziehung geschaffen und dann enthält er uns diese Beziehung vor. Vielleicht ist der Gedanke schon mal dem einen oder anderen von euch durch den Kopf gegangen. Aber ich glaube, unser Gott würde dann sich das anhören und mit einem tiefen, verständnisvollen Lächeln darauf antworten, ich weiß, dass du diese Sehnsucht hast. Und deshalb habe ich dir eine Möglichkeit gegeben, diese Sehnsucht zu stillen. Ich biete mich dir an. Also nicht ich, Gott bietet sich an. Ich will dein Begleiter sein. Also das lässt mir so einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen. Gott selbst sagt, ich will's. Ich will dein Begleiter sein. Und je bewusster mir diese Tatsache wird, desto mehr verändert es mein Leben. Wow. Du morgens aufstehst und weißt, da ist einer. Der ist sofort da. Der war gar nicht weg. Du hast gepennt die ganze Nacht, wenn es geklappt hat. Und er war einfach da. War wach. Wow. Verändert auch meine Einstellung Gott gegenüber. Vielleicht kann es auch euer Leben verändern. Ich versuch's mal mit einem Beispiel. Nicht so schönes Beispiel, aber durchaus lehrreich. Wir können im zweiten Buch Samuel davon lesen. Erlebnis aus dem Leben von König David. Die meisten von uns, wenn nicht alle, kennen das. Ja. Da war Krieg. David hat Krieg geführt, aber von zu Hause aus. Er ist nicht gut. Aber er hat's gemacht. Und eines Abends geht er raus auf den Balkon, sieht irgendwo ein paar Häuser weiter eine Frau, die Bathseba. Die war allein. Ihr Ehemann war einer der Großen bei David und der ist im Krieg gewesen. Und irgendwann so im Lauf des Abends ist der moralische Kompass des Königs ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und als sie darauf schwanger geworden ist, hatte David Angst, dass das erkannt wird. Das ist ja nicht gut als König, wenn das so läuft. Aber alle Versuche schlugen fehl und so hat er den Ehemann umbringen lassen. Das ist die Kurzfassung der Geschichte. Die Langfassung, 2. Samuel Buch, könnt ihr selber lesen. Die Frage ist, was hat sich der David da eigentlich dabei gedacht? Keiner weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert, oder? Falsch. Kurze Zeit später hat Gott seinen Propheten zu David gesandt und hat ihm mal heftig die Leviten gelesen. Vermutlich gab es deshalb diesen Stamm. Irgendjemand musste das ja machen mit diesem Leviten lesen. Vielleicht hat David deshalb diese Verse geschrieben. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Ein neutrales Hotelzimmer? Eine Bar um die Ecke? David fand keinen Ort. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. König David hat realisiert, es gibt keinen Ort, an dem er Gottes Gegenwart entgehen kann. Gibt's nicht. Lebst du auch in diesem Bewusstsein, dass es diesen Ort nicht gibt, wo Gott nicht ist? Nämlich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Wenn wir Menschen ohne das Bewusstsein der Allgegenwart Gottes leben, stürzen wir uns von einer Illusion in die andere. Wir denken, keiner merkt's, wenn ich meiner Nachbarin vielleicht nur die halbe Wahrheit erzähle. Keiner merkt's, wenn ich im Büro mal so einen Bleistift mitgehen lasse oder vielleicht so ein Notizbuch oder so irgendwas, ja. Keiner merkt meine nächtlichen Fressgelage. Das ist ja ein Gendefekt, ne? Zum Kühlschrank gehen, das wisst ihr. Aber, ja. Niemand weiß von meiner heimlichen Sucht. Doch. Gott weiß es. Sieht's, steht nebendran, wenn ich's mache. Natürlich fragen sich jetzt manche zu Recht, wenn das so ist, wieso soll das gut für mich sein? Ist Gott nur drauf aus, mich auf frischer Tat zu ertappen, um mir dann auf die Finger zu klopfen? Das mögen wir nicht. Und das ist sicher zu Recht. Aber so sind diese Worte gar nicht gemeint, glaube ich. Manche denken vielleicht, dass so ist und sie erzählen es dann auch weiter, aber Gott hängt uns doch nicht ständig im Genick, um uns dann bei nächster Gelegenheit genau dieses Genick zu brechen. Das macht er doch nicht. Er weicht deswegen nicht von unserer Seite, weil er unser Leben verbessern möchte. Er sagt, schau, ich möchte dich zur Verbindlichkeit anhalten. Ich möchte dir begreiflich machen, dass du mich nie täuschen kannst. Also gib deine komischen Spielchen auf und lass uns zusammenarbeiten. Die erste Auswirkung von Gottes Allgegenwart ist, dass wir uns selbst nichts mehr vormachen müssen. Und Gott übrigens auch nicht. Zu dieser Schlussfolgerung kam auch König David. Der hat gemerkt, Gott ist nicht in erster Linie dieser gnadenlose Richter, sondern da ist diese Hand der Liebe, vor der ich mich nicht verstecken muss. Man könnte diese Worte aus Psalm 139 auch ein bisschen anders zum Ausdruck bringen. Gott ist so außergewöhnlich und ich bin ihm so wichtig, dass es nicht funktionieren würde, falls ich aus irgendeinem verrückten Grund vor ihm davonlaufen wollte. Gott würde mich nie allein lassen. Ich werde es nie schaffen, aus seinem Gesichtsfeld herauszukommen. König David hat es für sich ja festgestellt, Vers 8. Angenommen, ich wäre ganz oben oder angenommen, ich wäre ganz unten. Gott wäre jedes Mal für mich da. Oder angenommen, ich würde nach Osten in unbekannte Gegenden reisen. Gott wäre auch dort bei mir. Dabei ist Gottes Gegenwart nicht kalt und berechnend. Seine Gegenwart ist warm, einladend, beruhigend. Verse 9 bis 10. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Egal, wo ich hingehe, so sagt König David, kann ich seine Hand spüren. Und das gilt für jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt, genauso. Wirklich. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann erhalte ich gleichzeitig diese Zuversicht, ich habe mit Jesus einen Freund gewonnen, der immer in meiner Nähe ist. Vor allem, wenn es mal hart auf hart geht. Da muss ich keine langen Distanzen überwinden. Gott wird auf jeden Schritt meines Weges bei mir sein. Und wie soll das gehen, fragt sich mancher. Wie spüre ich seine Gegenwart? Ich spüre immer nur Schweigen und Einsamkeit und diese ganzen Geschichten. Ja, ist eine gute Frage. Vor allem, wenn Zeiten der Angst kommen. Ich fand es mal spannend, was ein Psychologe gesagt hat. Es gibt nur zwei Menschen von Gruppen von Menschen, die keine Angst haben. Kennt ihr die? Zwei Gruppen von Menschen? Also die eine Gruppe sind tote Menschen. Und das andere sind, die im Geist verwirrt sind. Die kennen auch keine. Deswegen möchte ich kurz sagen, wie Gott uns Menschen in unserer Angst begegnen kann. Weil ich hier zu Menschen spreche, die auch mal welche haben können. Auch wenn sie sagen, nein, Ich habe keine Angst. Ist nur schön, wenn du mit mir durch den Flur gehst. Jeder von uns ist gewissen Sorgen ausgesetzt. Und wenn sie noch so klein sind, was werde ich morgen kochen? Also für mich wäre das eine große Sorge, für so einen Kochspezialist nicht. Ja? Oder wird der Kunde seinen Vertrag verlängern im Geschäftswesen? Werde ich in meiner Firma als Nächster entlassen? Das ist auch eine interessante, spannende Frage. Werden meine Kinder ins nächste Schuljahr versetzt? Kann ich im kommenden Monat meine Rechnungen bezahlen? Alle Sorgen und Ängste, die uns umtreiben können, manchmal lassen sie uns nicht schlafen. Wenn wir denen nichts entgegensetzen, dann greifen sie um sich wie ein Krebsgeschwür. Wenn wir diesen Ängsten und Sorgen Raum geben, dann nehmen sie uns jegliche Energie, zerstören unsere Gesundheit. Es sind vor allem die Sorgen und Nöte, die unser Leben erschöpfen. Und deshalb wünschen wir uns nichts Sehnliches, dass sie einfach verschwinden würden. Tun sie das? So einfach? Nee, ne? Machen sie nicht. Sie werden meistens noch schlimmer und legen uns regelrecht lahm. Wie könnten wir jetzt in solchen Lebenslagen zu diesem Gewissen gelangen, Gott ist bei uns. Gott macht das schon. Indem wir uns bewusst machen, das ist ganz wichtig, so banal das jetzt klingen mag, aber das ist wichtig, es gibt von Gottes Gegenwart keine Ausnahme. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott ist nicht mal da und mal ist er weg. Das gibt es nicht. Gott ist immer bei uns. Immer. Das ist eine Tatsache. Die musst du dir zu eigen machen. Das heißt, du musst dich entscheiden, es zu glauben. Wirklich zu glauben, dass es wahr ist, das nimmt dir keiner ab. Das musst du machen. Für dich. Das heißt, wenn Angst und Sorge aufkommen möchten, dann sollten wir uns fragen, wie wär's, wenn ich jetzt auf Gottes tröstliche Gegenwart vertrauen würde? Gott ist ja da. Was hindert mich jetzt daran, die Wirklichkeit seiner Allgegenwart anzuerkennen? Gott ist ja da. Egal, ob ich ihn spüre oder nicht. Er ist da, hat's zugesagt. Warum erlaube ich ihm jetzt nicht einfach, mich innerlich zu stärken? Er ist doch da. Warum soll ich lieber einer Lüge glauben, die mir weismachen möchte, Gott ist nicht bei dir, der hilft dir nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass es Gottes großes Anliegen ist, dass uns Sorge und Ängste und all diese Dinge des Lebens eben nicht aushebeln können. Dass sie uns weder demoralisieren noch niederdrücken können. Wenn wir also das nächste Mal merken, Angst steigt hoch, Sorge kommt zur Tür rein, ja, dann erinnern wir uns daran, der Herr ist jetzt hier. Er ist bei mir an diesem Ort. So fängt's an. So fängt's an. Und dann können wir Gott bitten, dieses Empfinden seiner Gegenwart in uns zu verstärken. Jesus, tröste mich. Habe ich schon so oft gebetet, wenn was kommt. Da habe ich gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Tröste mich jetzt. Er ist ja da. Und das bedeutet, er hört dich ganz sicher. Warum sollte er deine Bitte dann nicht auch erhören wollen? Sag, nee, den tröste ich jetzt nicht. Stellt sich gerade so blöd an. Das ist doch nicht Gott. Also schütten wir unser Herz einfach vor Gott aus. Genau wie es König David im Psalm 22, jetzt wieder zu schnell gedrückt. Ah, vor und zurück. Wow, das habe ich hingekriegt. Bin toll. Also, hofft auf ihn alle Zeit. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ausschütten. Wenn wir die Anwesenheit Gottes erkennen und auch anerkennen, müssen wir deswegen nicht vorgeben, dass wir uns anders fühlen. Besser fühlen, als uns gerade ist. König David sagt uns hier, sagen wir Gott einfach, was in uns vorgeht. So wie es uns jetzt gerade geht. Da können wir weinen, da können wir jammern, da können wir schreien. Das ist völlig egal. Scheuen wir uns nicht, gerade auch in schlimmen Zeiten, Gott ehrlich so anzusprechen, wie es uns zumute ist. Er sieht es ja und er weiß es doch eh, wie es uns geht. Und wie oft hat ein ehrliches Gebet schon alle Angst zerstreut? Kann man sich nur schlecht vorstellen, aber ich weiß, dass es stimmt. Versuche es selbst und du wirst es erleben. Es stimmt. Wenn du sagst, Jesus, tröste mich, dann passiert's. Tu es. Die Bibel verspricht uns, wenn wir Gott anrufen, dann werden wir einen Frieden haben, der menschliches Denken übersteigt. Philipper 4 können wir das nachlesen. Und wenn du zu Gott wegen einer konkreten Angst betest, dann musst du lernen, dein Problem, das die Angst verursacht, an Gott auch abzugeben. Also dazu musst du ihm nicht lange erklären. Also Gott, pass auf, mein Problem sieht folgendermaßen. Es hat sich so und so entwickelt und nein. Gott ist allwissend, schon vergessen? Er weiß es. Er kennt dein Problem. Aber du solltest dich darauf konzentrieren, das Problem auch wirklich in Gottes Hände zu legen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Warum steht es da so eindrücklich da? Was du wirfst, hast du nicht mehr in der Hand. Werft auf ihn, denn er kümmert sich darum. Kann man auch übersetzen. Mir persönlich ist es eine große Hilfe, wenn ich solche Dinge in mein Tagebuch schreiben kann. Manchmal, da bin ich so frustriert, wenn dann drum und dran sei, jetzt, ach, Computer sind so geduldig, du kannst da reinschreiben. Egal. Und ich weiß, dass Gott auch da sitzt und mitliest. Und dann hört in Anführungsstrichen, was ich in mein Tagebuch im Computer reinschreibe, wie es mir gerade geht, was so meine Fragen sind, was so mein Frust ist, was so meine Ängste sind und. Und bete dann auch darin. Und wenn du trotzdem unsicher bist, dann kannst du ja Psalm 139 aufschlagen und dann fang an, ihn zu beten. Diesen Psalm. Das Wort Gottes hat Macht, Berge zu versetzen. Bitte Gott, mach bitte diese Erfahrung, die da König David hatte, zu meiner. Diese tröstliche Erfahrung. Und erinnere dich selbst daran, dass Gott da ist und dass du immer in seiner Hand bist. Im Psalm 31 schreibt David, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist ein grandioser Satz. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist. Ja. Manchmal, wenn man da vorne steht und die Dinge so sagt, dann hört sich das alles so leicht an. Aber das ist es nicht. Sich schon daran zu erinnern, vor lauter Sorgen zu sagen, stopp, und sich an Gott zu erinnern, schon das ist nicht immer leicht. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber es ist wahr, was ich gesagt habe, und es ist hilfreich. Wenn wir uns nicht an Gott wenden, dann kann er uns auch nicht helfen. Das sage ich ganz bewusst so. Ich sage nicht, dass es nicht wirklich könnte. Aber Gott hat gesagt, ich werde keinen Menschen zu seinem Glück zwingen. Wir sind keine Marionetten. Gott hat uns so geschaffen, dass wir selber entscheiden können, dass wir selber denken können. Und deshalb müssen wir reden und ihn bitten. Und wenn wir ihn bitten, dann sagen wir ihm damit, ich brauche deine Hilfe und dann wird sie kommen. Wenn wir sie nicht brauchen, dann lässt er uns die Dinge auch alleine lösen. Wir müssen also die Angst nicht mit ein paar klugen Sprüchen selber vertreiben. Wir müssen unsere Sorgen und Probleme und Dinge nicht mit ein paar positiven Gedanken zerstreuen. Ganz sicher nicht. Aber wenn wir uns Gottes Gegenwart nicht bewusst machen und ihn nicht um Hilfe bitten, wird auch keine Hilfe kommen können. Obwohl, es muss ich so unter der Hand sagen, unter der Gnade Gottes ja ganz viel möglich ist. Ja. Also so richtig hängen lässt er uns nicht. Ja. Das muss ich dazu sagen. Gott ist auch da, immer da. Ja. Aber ich würde euch sagen, wenn ihr den Raum nachher verlasst, ihr werdet es tun, ganz bestimmt. Wenn ihr den Raum verlasst, dann gestattet es eurem Alltag nicht, dieses Wissen wieder aus euren Gedanken zu verdrängen, das ihr heute Morgen gehört habt. Gestattet es ihm nicht. Vergesst eure Identität nicht, ihr seid nicht von dieser Welt. Und deshalb kann euch diese Welt nicht so in Beschlag nehmen, dass Gott dabei in den Hintergrund tritt. Vielleicht könnte es helfen, in den nächsten Tagen an der einen oder anderen Stelle mal so diesen Pausenknopf zu drücken in eurem Leben. Einfach nur, um euch an diese Tatsache zu erinnern, dass ihr auf dieser Welt nicht allein leben müsst. Ich schließe mit diesem Satz, den Jesus gesagt hat, bevor er die Erde verlassen hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Bis an der Weltende. Nicht bis übermorgen oder bis an der Welt. Ich bin immer zu jeder Tausendstel, die kann ich gar nicht, diese Minisekunden könnte ich gar nicht. Jesus ist immer da. bis an der Weltende. Lasst uns diesen Worten einfach Glauben schenken. Gott ist immer da. Amen.